Die Taufe ist ein Geschenk Gottes. Und im ersten Petrusbrief wird das mal so ausgedrückt, dass es ein Geschenk ist, um ein reines Gewissen, mit einem guten Gewissen durchs Leben gehen zu können. Und das schauen wir uns heute ein bisschen an. Und dafür möchte ich euch zuerst jemand vorstellen, der ein sehr schlechtes Gewissen hat. Eigentlich unbegründetermaßen. Das ist ein Filmausschnitt aus Der kleine Nick. Ein Familienfilm. Und das ist eine Schuluntersuchung. Und da werden gleich Klotwig, dem Klassenschlechtesten, dem werden so Klecksbilder gezeigt. Und er soll beschreiben, was er darauf sieht. Okay, vielen Dank. Das war's schon. Vielleicht hättet ihr jetzt gerne weitergeschaut. Klotwig hat völlig unbegründet ein schlechtes Gewissen. Und in dem Bibeltext, den wir zusammen uns anschauen, geht es darum, dass Gott unser Leben, unser Herz so beschreibt, dass Gott uns reinigen möchte von dem, was unser Herz, unser Innerstes verunreinigt hat, reinigen möchte von Schuld, und dass die Taufe Gottes Geschenk ist, um das deutlich zu machen, wie eine Reinigung, nicht eine Reinigung äußerlicher Art, damit irgendwie die Fassade gut stimmt oder damit wir eine Plakette haben, mit der wir alle Gottesdienste besuchen dürfen oder Ähnliches, sondern ein Geschenk Gottes der Reinigung. Und wir lesen einen Text zusammen, der rund um die Taufe kreist. Christus hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ich habe hier noch ein bisschen Hall drin, ist sehr laut. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben. Denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe, und dieses Wasser rettet euch jetzt. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Aus 1. Petrus 3. Es gibt in der Bibel 2 Bilder für das Gewissen, das hier angesprochen wird, also das Ziel Gottes, ein reines Gewissen uns zu schenken. Und diese beiden Bilder haben beide mit unserem Text zu tun. Das eine Bild, was euch wahrscheinlich auch so das geläufigste für das Gewissen ist, denke ich mal, das ist das Bild eines Kompass, ein innerer Kompass. Das Gewissen ist Gottes Geschenk für uns, um einen inneren Kompass zu haben. und der schlägt aus bei Schuld, also bei einer Regelverletzung, und der schlägt auch aus bei Scham, also das heißt bei Prestigeverlust oder Ehrverlust, je nachdem, wie jemand geprägt ist. Das heißt zum Beispiel, gestern habe ich telefoniert und da hat mir jemand eine Frage gestellt und ich habe nicht ganz aufrichtig geantwortet auf diese Frage. Und da hat mein Gewissen ausgeschlagen, weil ich eine Regel verletzt habe, von der ich überzeugt bin, dass sie sinnvoll ist und Gott gegeben, nämlich dass wir aufrichtig im Umgang miteinander sein sollen. Und das heißt, mein Gewissen hat diese Lüge angemerkt. Und dann gibt es auch das Gewissen, das ausschlägt bei Scham. Da geht es gar nicht um eine eigentliche Regelverletzung, sondern das hört man, wenn Leute zum Beispiel zu ihren Kindern sagen, wenn das die Nachbarn sehen, ja, dass das bloß nicht die Leute sehen, was wir machen, das hat etwas eigentlich mit Scham zu tun. Also das Gewissen schlägt aus. Das ist besonders für Leute, die im dörflichen Kontext groß geworden sind, ist das sehr stark. Auch in vielen Kulturen ist das viel stärker ausgeprägt als ein Schuldbewusstsein. Das heißt, ein Bewusstsein dafür, meine Ehre, also mein Prestige wird verletzt. Ich schäme mich, wenn mich jemand da sieht. Auch wenn das vielleicht, wenn ich genau hingucken würde, ich gar nicht die Sache an sich schlimm finde. Ich finde es nur schlimm, wenn ich dabei beobachtet werde. Das Gewissen ist von Gott als innerer Kompass gegeben, aber es ist nicht gegeben, damit wir damit Grundüberzeugungen oder Grundregeln festlegen. Dafür ist es nicht geeignet, dafür ist es nicht gemacht. Das hat damit zu tun, dass Gott das Gewissen so angelegt hat, dass es individuell ist und dass es auch formbar ist. Deswegen sagen wir auch manchmal, dass es Menschen gibt, die kein Gewissen mehr haben. Das Gewissen ist formbar. Heute fahren mehr Radfahrer über rote Ampeln als früher zum Beispiel. Es ist gesellschaftlich formbar, so etwas, was man als Verfehlung oder als Schuld ansieht oder wo das Gewissen ausschlägt und wo nicht. Stellt euch ein Fußballspiel vor und vor Beginn des Fußballspiels wird gesagt, also jeder soll seinem eigenen Gewissen nachhandeln auf dem Fußballfeld. Die Regelauslegung, was als Foul dann gilt, wäre jedem selbst überlassen. Ja? Ich hau dir die Beine weg. Aus meiner Sicht, mein Gewissen hat nicht angeschlagen, ne? Ihr merkt also, für Grundregeln ist dieses Gewissen, dieser innere Kompass Gottes nicht geeignet. Dafür ist er nicht gemacht. Er ist dafür gemacht, um, wenn man klare Regeln hat, sozusagen die Ausführung davon zu helfen, zu steuern, dafür einen empfindsamen Geist zu haben. So wird das auch in der Bibel verwendet. Wenn davon die Rede ist, dass es Menschen mit engeren und weiterem Gewissen gibt und dass wir Rücksicht nehmen sollen auf Menschen, die eine andere Gewissensprägung haben als wir. Das Gewissen kann ganz ausfallen. Und dann gibt es ein Reden in der Bibel, und das ist hier in 1. Petrus 3 vor allen Dingen, glaube ich, gemeint. Es gibt ein Reden von einem guten oder reinen Gewissen. Und damit ist nicht diese feine Justierung, dieser Kompass gemeint, sondern damit ist ein Prädikat gemeint auf einem Leben. In der griechisch-römischen Welt, in der die Autoren der Bibel unterwegs waren, war das Gewissen ein Wächter, etwas Negatives. Es war negativ besetzt. Und in dem Neuen Testament wird von den Christen gesagt, es sind Leute guten Gewissens. Das heißt, dort wird das Ganze positiv beschrieben. Ein Mensch, der mit Gott lebt, ist ein Mensch, der guten Gewissens durch sein Leben geht. Also in einer gewissen Gelassenheit, in der Freude, meine Schuld ist beglichen. Es ist keine offene Rechnung zwischen Gott und mir. Ich kann befreit durch mein Leben gehen. Und das heißt, da ist das mehr ein Prädikat. Hier mache ich mal so ein so ein Prädikat, und also ein Siegel. Und das Siegel des reinen Gewissens, das ist so wie das, was Gott in der Schöpfung den Menschen, über den Menschen sagt. Und siehe, das ist sehr gut, super, es ist gut. Es ist in diesem Fall bei dem guten Gewissen, das Gott in dir anlegen will, als Grundlage sozusagen, auf der du lebst, hat das nichts damit zu tun, dass du super unterwegs bist, sondern es hat etwas damit zu tun, das haben wir gerade gehört, etwas damit zu tun, was Christus getan hat. Christus, so fängt auch dieser Vers an, Christus hat mit seinem Tod ein für alle Mal für die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit euch den Zugang zu Gott eröffnet. Und dann später auch in diesem Abschnitt über die Taufe, dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Das heißt, wir verdanken es nicht uns selber, wenn wir ein reines Gewissen haben. Manche Menschen denken ja, dass sie sozusagen gut sind, dass sie gut durchs Leben gehen und dass Gott zufrieden mit ihnen sein kann. Darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, dass die Taufe ein Bild ist, ein Bild für die Rettung und gleichzeitig ein Bild für Verurteilung. Verurteilung des alten und der schuldbehafteten Lebens und das durch das Tun von Jesus Christus. Jesus Christus stirbt für uns. Er bleibt nicht im Tod, das wird hier deutlich gesagt. Er bleibt nicht im Tod, sondern er steht auf vom Tod. Und die Taufe drückt die Kraft von Jesus Christus aus in Tod und Auferstehung. Das heißt, wer getauft wird, wenn ihr nachher, Ludmilla und Thomas und Avia, wenn ihr unter Wasser kommt, dann ist das ein Zeichen dafür, ihr seid gestorben, so wie Christus für euch gestorben ist. Das alte Leben ist vorbei. Und dann kommt ihr aus dem Wasser heraus und das ist ein Zeichen für die Auferstehung und das bedeutet, die Kraft von Jesu Kreuz und die Kraft seiner Auferstehung, die gilt für euch. Deshalb wird das hier ausdrücklich gesagt. Er hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Und das heißt, wenn hier die Rede ist davon, schenke uns ein reines Gewissen, durch die Taufe bitten wir um ein reines Gewissen, dann ist das nicht ein Gebet mit unsicherem Ausgang, sondern es ist gemeint als ein zuversichtliches Bitten, weil es von Gott ist, weil es Gottes Geschenk ist. Ja? Nicht ein Bitten, oh, ich bin unsicher, wird das werden, sondern die Gewissheit, Gott, du schenkst mir jetzt ein reines Gewissen, nicht weil ich jetzt besser geworden bin, nicht weil ich jetzt ab jetzt nichts mehr falsch mache, sondern weil du durch deinen Tod es ermöglichst, dass ich ein reines Gewissen haben darf. Und wir merken hier, dass das kein Automatismus ist. Hier wird ein Beispiel aus den Tagen Noahs beschrieben. Als ein Beispiel, wo Wasser auch Verurteilung und Rettung gleichzeitig war. Und das stärkste und prägnanteste Beispiel des Alten Testamentes, dass es eine Verurteilung Gottes gibt für Menschen, die nicht von ihrer Schuld befreit sind. Manchmal fragen sich Menschen, wie kann das sein, dass Gott so handelt? Das ist für viele eine Denkschwierigkeit im ersten Buch Mose, wenn sie die Geschichte von Noah und der Arche lesen, auf die hier Bezug genommen wird. Und ich glaube, es ist eine Hilfe, wenn wir diesen Text dazu nehmen und verstehen, was hier die Ursache ist, dass Gott eine große Flut über die Erde kommen lässt. Das finden wir im ersten Buch Mose. Und der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Die Erde war voll von Unrecht und Gewalt. Das heißt, wir können zusammenfassend sagen über diese Generation Noahs, es war eine Generation, in der das Gewissen völlig untauglich geworden war. Dieses Gewissen, das ausschlägt bei Schuldverletzung, das war völlig ausgefallen. Diese Generation war ganz und gar von dem abgewichen, was Gott als Plan, als guten Weg für den Menschen hatte. Und es war nicht so, dass Gottes Begründung ist, mir gefällt das nicht mehr, sondern Gottes Begründung ist, dass die Erde das zur Hölle geworden ist, die sich Menschen gegenseitig machen. Und so sagt Gott, ich muss einen Neuanfang wagen. Und er vernichtet eine ganze Generation. Und 8 überleben durch die Arche. 8 werden gerettet. Sie werden nicht automatisch gerettet, sondern sie werden gerettet, weil sie sich auf das verlassen, was Gott als Rettungsplan ihnen gezeigt hat. Nun werdet ihr vielleicht fragen, haben die Menschen damals, der Generation Noah, haben sie denn überhaupt die Möglichkeit gehabt, sich für so einen Weg mit Gott zu entscheiden, wenn ihr Gewissen völlig verdorben war? Und darauf antwortet unser Text, das habt ihr vielleicht gemerkt. Er antwortet etwas verschlüsselt. Im Glaubensbekenntnis wird gesagt, dass Christus zwischen Kreuz und Auferstehung in das Totenreich hinabstieg. Das bezieht sich auf diese Stelle. Wir wissen nicht genau, was da abgelaufen ist. Aber wir wissen, dass Christus, der starb, lebendig gemacht wurde durch Gott. Dass der Tod ihn nicht halten konnte. Und wir wissen, dass dieser Generation von Noah das Evangelium, die gute Nachricht von Christus, durch Christus selber gepredigt wurde. Und dabei spielt es nun keine Rolle, ob das, bei Gott gibt es ja keine Zeit, ob das Christus durch den Mund Noahs getan hat oder ob es Christus tut gegenüber einer Generation, deren Gewissen vollständig versagt hat, die nie von Christus hörten und er das nachträglich tut und diese Menschen aufsucht im Totenreich, das ist uns letztlich verschlossen, das wissen wir nicht. Aber entscheidend ist, wenn du über Menschen nachdenkst, die keine Chance haben, von Christus zu hören, dann lernen wir aus diesem Text, dass Gott seine Möglichkeiten hat und auch dieser Generation beispielsweise, dass ihnen Christus selbst predigt. Gott ist nicht nur gerecht, er hat auch jegliche Möglichkeiten über Zeit und Raum zu verfügen. Und er gibt, glaube ich, jedem Menschen die reale Chance, sich ihm zuzuwenden. Und heute ist es deine Chance, ein reines Gewissen vor Gott zu bekommen. Und dieses einmalige Geschehen Gottes, ein gutes Gewissen, nicht im Sinne dieses Kompasses, sondern ein gutes Gewissen im Sinne eines Prädikats, das Gott für dein Leben ausspricht und nie wieder zurücknimmt. Weil es sich nicht auf dein Handeln bezieht, sondern auf das Handeln von Jesus Christus. Das drücken wir in der Taufe aus. Wir selber sterben. Wir haben nichts beizutragen zu dem, was Christus für uns tut. Und darum ist unser gutes Gewissen auch geboren aus dem Tun von Jesus Christus. Und deswegen kann in Apostelgeschichte 23 ist nur ein Beispiel für das, wie im Neuen Testament über das gute Gewissen gesprochen wird. Paulus sagen, ich habe bis heute ein gutes Gewissen. Und so stehe ich vor euch und verteidige das Evangelium. Und gleichzeitig wünscht er sich, dass sein Kompass wieder funktioniert und neu justiert ist. Und sagt, ich bemühe mich, ein unverletztes Gewissen gegenüber Gott und Menschen zu haben. Das gilt gleichzeitig. Das heißt, für euch, die ihr heute getauft werdet, Gott spricht euch das in besonderer Weise zu, Ludmilla, Thomas und Avia, dass ihr ab jetzt mit einem guten Gewissen, mit einem reinen Gewissen durchs Leben gehen dürft. In der Gelassenheit, in der Freude, in der Sorglosigkeit der Kinder Gottes, die wissen, mein Vater findet mich gut. Der findet mich sogar sehr gut. Und der nimmt das, was er über mein Leben ausgesprochen hat, nicht zurück, weil es in seinem Handeln begründet ist, was er zu mir spricht, dem Handeln von Jesus Christus. Und das drückt ihr in der Taufe aus und in eurem Bekenntnis. Amen.